Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Rückblende ins Jahr 2004.
Das ist ja ein Moment, den man nutzen sollte, zu sagen, dass solche Bücher wirklich der Tresor einer Kultur, der Schatz einer Kultur sind.
Kulturstaatsministerin Christina Weiß nach dem Brand in der Weimarer Herzogin Anna Amalia Bibliothek. Ihr Appell ist auch unser Appell.
Nach dem verheerenden Feuer in Weimar haben auch wir, das Deutschlandradio, im Berliner Programm für den Wiederaufbau geworben. Mehr als 15.000 Bücher hatten Feuer oder Löschwasser beschädigt. Für die Restaurationsarbeiten kamen Millionen gespendete Euro zusammen, für eine jahrelange Arbeit. Morgen, am 3. Juni, wird jetzt unter anderem ein neuer Ausstellungsbereich eröffnet. Zu sehen ist da dann auch die Lutherbibel im Original. Es ist der vorerst letzte Sanierungsabschnitt. Und Eva-Maria Götz war deswegen in Thüringen für Teil 3 unserer kleinen Serie Bibliotheken und die Menschen dahinter. Heute die Herzogin Anna-Amalia-Bibliothek in Weimar.
Ich tue jetzt einfach mal so, als greife ich einfach nur mal so hinein und wir nehmen uns mal so ein Thema vor des 16. Jahrhunderts. Vielleicht doch ein zentrales Objekt. Es ist die Lutherbibel von 1534.
Mit Reinhard Laube, dem Direktor der Anna-Amalia-Bibliothek, stehe ich sozusagen im Allerheiligsten, dem Safe-Raum in den tief unter der Erde liegenden Magazinbereichen. Hier lagern jene Bände des Bestands, die zum Weltdokumentenerbe gehören.
Eigentlich sieht es von außen schlicht aus. Ein dunkelbrauner Ledereinband, relativ gut erhalten mit Gebrauchsspuren, mit Messingschließen verschlossen.
Es wurde erworben Ende des 18. Jahrhunderts auf einer Auktion. Es ist eine kolorierte Vollbibel in der Übersetzung von Martin Luther von 1534, der ersten Ausgabe der Vollbibel von 1534. Und ich würde das Ihnen nur jetzt noch mal zeigen, wie auch ein solcher Band benutzt wird. Wir müssen ihn nämlich aufschlagen. So schlägt man ein Buch auf.
Daher also der Ausdruck. Mit festen Fäusten schlägt Reinhard Laube auf die beiden Messingspangen und öffnet so den Einband. Vor mir liegt die prächtige, in der Werkstatt von Lukas Kranach gestaltete erste Seite.
Und wir sehen, dass diese Bibel sich vor allen Dingen dadurch auszeichnet, dass sie koloriert ist und mit einem wunderbaren Titelblatt auch versehen ist, auf dem zu sehen ist, wie eine Figur, ist es vielleicht Gott, der schreibt. Und zwar schreibt er eine Devise des Herzoghauses auf Deutsch. Gottes Wort bleibt ewig. Es folgt der Titel des Buches, Biblia, das ist die ganze heilige Schrift Deutsch.
Stunden mussten wir den Rokoko-Saal gänzlich schließen, wegen der akuten Einsturzgefahren. In dieser Zeit kam der Herr Dr. Knocher auf mich zu und sagte, wir müssen die Lutherbibel retten. Ich habe ihm vielleicht, genau weiß ich es auch nicht mehr, ihm gesagt, dass wir also dabei auch ums Leben kommen können. Nicht so sehr wegen den Flammen, aber wegen der Einsturzgefahr. Aber wenn Sie den Mann da so gesehen hätten, Sie hätten genau dasselbe gemacht.
Beschreibt ein Feuerwehrmann nach der Brandnacht am 2. September 2004 die spektakuläre Rettungsaktion der Bibel durch den damaligen Direktor Michael Knoche. Zu dieser Zeit stand das Prunkstück von unermesslichem Wert noch im oberen Teil des Schlosses, im Rokokosaal. Dem Teil der Bibliothek, der vor allem mit der Regentschaft Anna Amalias und ihres Sohnes Karl August und mit den Dichtern der Weimarer Klassik, mit Wieland, Goethe und Schiller verbunden wird. Als gebürtige Herzogin von Braunschweig-Wolfenbüttel wusste Anna Amalia, was eine leistungsfähige Bibliothek ist und setzte diese Idee auch nach ihrer Heirat in Weimar um. Von 30.000 auf 80.000 Bände vergrößerte dann der prominente Direktor Johann Wolfgang von Goethe die Bibliothek. Er sorgte für eine Bibliotheksordnung und einen leistungsstarken Katalog.
Es ist eine Inszenierung des Buches, aber auch eine Inszenierung des Wissens. Es ist auch eine Inszenierung natürlich des Herzogtums.
Schwärmt Bibliotheksdirektor Reinhard Laube. Der ovale Raum mit den weißen, mehrstöckigen Bücherregalen, den Wendeltreppen, den Porträts und Büsten der europäischen Klassiker ist eine der Hauptattraktionen der Bibliothek. Dazu gehören die historischen Räumlichkeiten im Renaissance-Schloss, in das Anna Amalia die seit 1547 bestehende Fürstenbibliothek einziehen ließ, mit dem privaten Bücherturm von Karl August oder den repräsentativen Schmuckräumen, in denen ab Juni 2022 eine Ausstellung zu Lukas Cranachs Bilderwelten zu sehen sein wird. Ein architektonischer Bruch und Übergang ins 21. Jahrhundert ist das futuristische Studienzentrum, das im Jahr 2005 in einem Holz- und Glaskubus auf der gegenüberliegenden Straßenseite eröffnet wurde.
Indem die moderne Bibliothek mit einem zentralen Kommunikationsort untergebracht ist und in modernen Anwendungsbereichen wie Lesesaal, Digitalisierungszentrum, die ganze Logistik der Bibliothek untergebracht ist mit einem Café und der Möglichkeit, einfach auch Veranstaltungen durchzuführen, Vorträge zu halten, Lesungen zu halten, ins Gespräch zu kommen.
Sagt Reinhard Laube. Heute ist die Anna Amalia eine weltweit vernetzte Forschungsbibliothek. Auch die Digitalisierung des Bestandes ist ein großes Thema. Der langjährige Leiter der Bibliothek, Michael Knoche, berichtet über aktuelle Forschungsarbeiten zu Goethes Privatbibliothek.
Es gab Kataloge dieser Goethischen Bibliothek zum Beispiel, aber die haben überhaupt nicht den modernen Erwartungen entsprochen. Es gab auch kaum digitale Versionen von Büchern aus Goethes Bibliothek, die es heute in großer Zahl gibt. Und zugleich wurde eben auch über einzelne Bücher aus Goethes Bibliothek, aber auch über sein gesamtes Verständnis von Büchern, die Rolle, die die Bücher in Goethes Arbeit gespielt haben, geforscht.
Digital präsent zu sein, heißt auch zu werben fürs Analoge, das einerseits.
Meint der amtierende Direktor Reinhard Laube.
Heißt auch für vieles einen Blick haben müssen, was auf dem herkömmlichen Weg so eben halt nicht erreicht werden kann. Sei es Textanalysen, sei es die Zusammenführung von Informationen, sei es die Generierung auch etwas Neuen, was nur digital ins Werk gesetzt werden kann.
Doch spätestens seit der überwältigenden Hilfe durch die Bevölkerung nach dem Brand vertraut Reinhard Laube auf die Anziehungskraft des analogen Raums. Und zwar gerade in einer Zeit, in der die Digitalisierung die Welt des Wissens hat explodieren lassen.
Er befriedigt natürlich auch gleichzeitig das Bedürfnis nach Orientierung und sozusagen sich nicht hilflos zu zeigen gegenüber einer Flut an Informationen, die auf einen einprasseln, die nicht mehr sortierbar sind, die nicht mehr validierbar sind. Und einen ersten Einstiegspunkt zu finden zu Interessen, bei denen sich zeigt, es geht nicht nur um den einzelnen Text, sondern dieser Text ist Teil von Büchern, er ist Teil von Sammlungsräumen, er ist Teil von Sammlungsgeschichten. Und dass man hier an diesem Ort noch einmal ein Gefühl dafür bekommt, dass vieles auch inhaltlich zusammengehört.